RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Anke Arndt. Guten Abend. Bundeskanzler Merz hat US-Präsident Trump eine enge Zusammenarbeit angeboten. Deutschland verdanke den Amerikanern viel, das werde man nie vergessen, sagte Merz bei einem Treffen im Weißen Haus. Trump gratulierte Merz zur gewonnenen Bundestagswahl und lobte, dass Deutschland seine Verteidigungsausgaben erhöht. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sagte Trump, man sei sich einig, dass das Blutvergießen ein Ende finden müsse. Man sei unglücklich darüber, dass sich das aktuell nicht abzeichne. Dabei schloss Trump auch weitere Sanktionen gegen Russland nicht aus. Merz bezeichnete Trump als Schlüsselfigur, um den Krieg zu beenden. Als Gastgeschenk überreichte er eine Faksimile der Geburtsurkunde von Trumps Großvater aus Deutschland. Die NATO will massiv aufrüsten, vor allem als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Dazu haben die Verteidigungsminister der Militärallianz in Brüssel ein Programm beschlossen. Deutschland soll dabei eine führende Rolle spielen. Aus Brüssel Sabrina Fritz.
Die Bereiche, in denen die NATO nun massiv aufrüsten will, sind unter anderem Luftverteidigung, Langstreckenraketen, Kommandostrukturen. Deutschland wird nach den USA den zweitgrößten Anteil davon übernehmen. Verteidigungsminister Pistorius sprach in Brüssel davon, dass die Bundeswehr in den nächsten Jahren 50.000 bis 60.000 zusätzliche Soldaten braucht.
Fluggäste sollen nach dem Willen der EU-Staaten künftig erst nach 4 Stunden Verspätung entschädigt werden. Eine Mehrheit der EU-Verkehrsminister hat sich bei einem Treffen in Luxemburg für diese Regelung ausgesprochen. Das Europaparlament kann aber noch Änderungen daran vornehmen. Bisher haben Passagiere Anspruch auf Entschädigung, wenn ihr Flug mehr als 3 Stunden zu spät ist. Berlins Justizsenatorin Badenberg hat sich schützend vor 3 Richterinnen und Richter gestellt, die seit einer Asylentscheidung bedroht werden. Badenberg sagte dem RBB, sachliche Kritik an einzelnen Urteilen gehöre zum demokratischen Diskurs. Gewalt, Drohung oder Einschüchterung seien aber nicht hinnehmbar. Die Richter hatten am Montag entschieden, dass die Zurückweisung von 3 Asylsuchenden aus Somalia an der deutschen Grenze nicht rechtens war. In Brandenburg hat es in diesem Jahr schon 125 Waldbrände gegeben. Laut Umweltministerium sind dabei zwischen März und Mai mehr als 27 Hektar Wald zerstört worden. Der Frühling 2025 sei in Brandenburg so trocken gewesen wie seit Jahrzehnten nicht, so das Ministerium. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend wechselhaft, nachts meist trocken, in der Frühe erster Regen, Tiefstwerte 15 bis 12 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 20 Grad, in Neuruppin 15, in Senftenberg 25. Morgen bedeckt mit leichtem Regen, später neben Schauern gelegentliche Auflockerungen 21 bis 24 Grad. Die Zeit 19.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Es klingt nach Vorkriegszeit. Die NATO hat das größte Aufrüstungsprogramm seit dem Kalten Krieg beschlossen. Sie sieht sich durch Putins Russland bedroht. Darüber waren sich die Verteidigungsminister der Mitgliedstaaten heute einig. Ein historisches Aufrüstungsprogramm zur Abschreckung und zur Verteidigung soll es werden. Details zur Finanzierung sind aber noch nicht beschlossen worden, berichtet Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt.
Erstmal den Bedarf ermitteln und dann über die Kosten sprechen. Diese Marschroute gab NATO-Generalsekretär Mark Rutte für die Verteidigungsminister vor. Rutte wollte wegkommen von der seit Wochen hitzig geführten Debatte über 5% oder mehr oder weniger für die Rüstungsausgaben.
We need to spend more to reach these targets. But for today.
Natürlich müssen wir mehr für Rüstung ausgeben, sagte Rutte, machte dann aber sofort deutlich, zuerst müsse die Ziele klar sein und danach könne man errechnen, was sie kosten.
But the spending is very much rooted in the targets.
Über die Ziele wurden die Verteidigungsminister sich schnell einig. Die Militärs hatten das für sie seit Monaten vorbereitet. Das Ergebnis ist das größte Aufrüstungsprogramm der NATO seit dem Kalten Krieg. Es geht nicht nur um viel mehr Waffen, sondern auch um mehr Personal für die Armee. Mit Folgen für die Bundeswehr.
Also wir gehen davon aus, das ist aber auch nur eine Daumengröße, um es klar zu sagen, dass wir rund 50.000 bis 60.000 Soldatinnen und Soldaten in den stehenden Streitkräften mehr brauchen als heute.
Im Vergleich zur heutigen Stärke der Bundeswehr wäre das eine Vergrößerung um rund ein Drittel. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sieht weitere Konsequenzen.
Gleichzeitig wird sich die Frage natürlich stellen, reicht der neue Wehrdienst aus über die nächsten Jahre? Wir gehen davon aus, dass synchron zum Aufwuchs der Kapazitäten, und ich kann es immer nur wiederholen, uns nützt eine Wehrpflicht jetzt gar nichts, weil wir die Kapazitäten weder in den Kasernen noch in der Ausbildung haben.
Eine Absage von Pistorius an die Unionspolitiker, die die Wehrpflicht fordern. CSU-Chef Söder zum Beispiel fordert sie umgehend, wie es heute hieß. Zum Aufstocken beim Personal kommt eine massive Aufrüstung bei den Waffensystemen auf die NATO-Länder zu. Das Wort Abschreckung steht wieder an erster Stelle, so wie in den Jahren des Kalten Kriegs. Für die Abschreckung gegen Putins Russland soll massiv in die Abwehr von Luftangriffen investiert werden, aber auch in weitreichende Angriffswaffen. Für die Europäer ist im Gespräch, dass sie selbst Transportflugzeuge anschaffen sollen, um Truppen und Panzer an Einsatzorte zu bringen. Das haben bisher die Amerikaner im Bündnis übernommen. Einer unter den Verteidigungsministern sprach dann aber doch wieder über Prozentzahlen. Es war Pete Hegseth, der amerikanische Verteidigungsminister.
That's our focus, 5%. Combat credible and capable forces.
Wir wollen 5% für eine glaubwürdige und fähige Kampftruppeneinheit, wiederholte der amerikanische Minister. Er wiederholte das, was sein Chef, Präsident Trump, seit Monaten fordert.
So we're here to continue the work that President Trump started, which is a commitment to 5% defense spending across this alliance.
Trotz der 5%-Forderung am Ende blieb es dabei, ein Beschluss wurde nicht gefasst. Der Beschluss über die Frage, wie viel Prozent die NATO-Länder von ihrer Wirtschaftskraft künftig in die Verteidigung investieren sollen. Dieser Beschluss wird erst in 3 Wochen gefasst von den Staats- und Regierungschefs der NATO beim Gipfel in Den Haag.
Schon jetzt aber gab es Einigkeit, dass weiter aufgerüstet wird. Helga Schmidt berichtete vom NATO-Gipfel in Brüssel. Nach Berlin. Staatsmodernisierung, Wasserstoffstrategie, Chemiestandort Deutschland. Diese Themen hatten die Ministerpräsidenten der Länder heute auf ihrer Tagesordnung. Doch die Initiative der Bundesregierung, mit der mehr Investitionen angeschoben werden sollen, hat ein anderes Thema in den Mittelpunkt geschoben, berichtet Hauptstadtkorrespondent Benjamin Großkopf.
Wie so oft geht es ums
Geld. Wir brauchen Kompensation.
Alexander Schweizer, SPD aus Rheinland-Pfalz.
Es wird nicht möglich sein, dass die Länder und die Kommunen diese enormen Mindereinnahmen einfach schultern, ohne dass es eine tatsächliche Kompensation gibt.
Die Details hinter dieser Forderung bestimmen die Beratungen der Länderchefinnen und Chefs hier in Berlin. Der deutsche Dreischritt, Bund, Länder, Kommunen und die Frage, wer was zahlt, das kann abschreckend wirken.
Der Bürgerin ist egal, ob der Bund, die Länder oder die Kommune die Schule saniert, das Krankenhaus saniert. Sie wollen einfach, dass es funktioniert.
Manuela Schwesig, SPD aus Mecklenburg-Vorpommern.
Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern und Kommunen muss besser werden. Der Bund darf keine Gesetze mehr machen, die aber vorher nicht besprochen sind, von denen Bürgerinnen und Bürger überfordert werden und die vielleicht praktisch nicht funktionieren.
Konkreter Anlass für den Verdruss, das Paket zur Steuerentlastung für Unternehmen, das die Wirtschaft ankurbeln soll. Von der Bundesregierung auf den Weg gebracht, bereits im Bundestag diskutiert, von allen Länderchefs unterstützt. Damit verbunden sind allerdings zunächst erhebliche Steuerausfälle. Mehr als 20 Milliarden Euro davon entfallen Schätzungen zufolge auf Länder, Städte und Gemeinden. Deswegen stellt Olaf Lies von der SPD aus Niedersachsen diese Frage.
Wie kann es uns gemeinsam gelingen, die Schmerzen der Länder und der Kommunen zu lindern und dazu für zu sorgen, dass es nicht nur eine breite Zustimmung gibt, die auch notwendig ist für das Investitionsprogramm, sondern auf der anderen Seite die Handlungsfähigkeit der Kommunen und der Länder weiter gesichert bleibt.
Der Blick richtet sich also auf die Bundesregierung, die ihrerseits noch keine rechte Bereitschaft erkennen lässt, den Ländern ihre Einnahmeausfälle zu ersetzen. Eine kleine Arbeitsgruppe soll nun Lösungen suchen. Der konkrete Fahrplan sieht einen Bund-Länder-Gipfel in knapp 2 Wochen vor mit Bundeskanzler Friedrich Merz. Kündigt Michael Kretschmer aus Sachsen von der CDU an.
Es geht jetzt nicht darum, dass man alles in Stein meißelt. Wenn wir ein gemeinsames Verständnis haben, dass das so ist und dass wir diesen Weg so gehen und dass es diese Entlastung geben wird, dann wird man am 11. Juli auch mit gutem Gewissen zustimmen können und diesen Zustand, den müssen wir jetzt erarbeiten.
Er sagt damit zweierlei. Die Länder könnten das zentrale Vorhaben Steuersenkungen im Bundesrat im Juli noch scheitern lassen Und er tippt die Frage dahinter an, denn es kommen noch viele weitere Vorhaben der Bundesregierung, die erstmal Kosten bzw. weniger Steuern einbringen. Beispiel Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie, Beispiel Erhöhung der Pendlerpauschale. Deswegen fordern viele nicht nur eine Kompensation jetzt, sondern eine grundsätzliche Neuregelung der Finanzen zwischen Bund und Ländern. Aus der Union vertritt diese Linie nur einer nicht.
Deswegen ist jetzt wichtig, dass auch die Länder alle klar machen, dass es nicht nur um das Klein-Klein geht und nicht um jeden Euro gefeilscht werden kann.
Markus Söder, CSU, aus dem verhältnismäßig eher wohlhabenden Bayern.
Ganz an dem Gegenteil, dass man das große Ganze der Bundesrepublik Deutschland sieht. Das große Ganze heißt, wir müssen wirtschaftlich stärker werden.
Darin sind sich alle einig, wie auch in der Erkenntnis, dass der Weg bis zu einer gemeinsamen Lösung noch ziemlich weit ist.
Benjamin Großkopf über das Treffen der Ministerpräsidenten der Länder heute. Auch aus Deutschland hatte es zuletzt Kritik an der Kriegsführung der israelischen Armee im Gazastreifen gegeben. Außenminister Johann Wadephul, CDU, kündigte an, weitere Waffenlieferungen von einer völkerrechtlichen Überprüfung des militärischen Vorgehens abhängig machen zu wollen. Heute empfing er in Berlin seinen israelischen Amtskollegen Gideon Saar. Das hat Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale beobachtet.
Warum das Verhältnis zu Israel so sensibel ist, das wird bei der Zeremonie am Berliner Holocaust-Mahnmal deutlich, an dem riesigen Feld aus grauen Betonstielen, nicht weit entfernt vom Brandenburger Tor. Johann Wadephul, der deutsche Außenminister, und sein israelischer Kollege Gideon Saar legen dort gemeinsam Blumenkränze nieder, 80 Jahre nach dem Holocaust.
I stand here 80 years after the end of the Holocaust.
An diesem Ort in der Mitte Berlins gedenken wir heute gemeinsam der 6 Millionen Opfer der Shoah.
Dass sich deshalb Deutschland verpflichtet fühlt für Israels Sicherheit, das ist die deutsche Staatsraison. Sie ist zum Dilemma geworden für die Bundesregierung. Je härter Israel im Gazastreifen angreift, je mehr die 2 Millionen Menschen dort leiden. Selbst Kanzler Merz hat vor kurzem durchblicken lassen, dass er zunehmend die Geduld verliert und das Verständnis für Israels Regierung. Während sich die beiden Minister im Auswärtigen Amt hier in Berlin zum vertraulichen Gespräch treffen, draußen vorm Gebäude eine kleine Protestkundgebung. Mit dabei Julia Duchow von Amnesty International.
Ich fordere von Herrn Wadephul, dass er den Außenminister der israelischen Regierung darauf hinweist, dass die israelische Regierung Kriegsverbrechen begeht, dass es einen Waffenstillstand braucht, und zwar einen nachhaltigen, sofortigen, und dass Rüstungsexporte gestoppt werden nach Israel.
Auf der späteren Pressekonferenz der Minister wird aber deutlich, Außenminister Wadephul verpackt seine Kritik und Forderungen, wie so oft, vor allem in die Formulierung extreme Sorge.
Diese Bilder aus Gaza sind schockierend und sie zeigen, was im Moment nach humanitärer Hilfe nach Gaza gelangt, das ist zu wenig.
Drohungen mit Konsequenzen, wenn Israel nicht einlenkt, kommen aber nicht vom CDU-Außenminister. Der eigene Koalitionspartner geht da weiter. Im Bundestag fordert der SPD-Außenpolitiker Adis Ahmetovic, deutsche Waffenlieferungen an Israel an Bedingungen zu knüpfen. Auch Wadephul hatte kürzlich noch in einem Interview angekündigt, bei Waffenexporten die Einhaltung des humanitären Völkerrechts zu prüfen. Diese Einschränkung lässt er nun weg. Er weist auf die Bedrohung Israels durch Terrorgruppen in der Region und den Iran hin.
Selbstverständlich wird Israel sich gegen diese Gewalt verteidigen können müssen. Und deswegen, natürlich, wird Deutschland Israel auch durch Waffenlieferungen weiter unterstützen. Das stand nie im Zweifel.
Der israelische Außenminister Saar lässt bei seinem Berlin-Besuch die meisten Vorwürfe gegen seine Regierung ohnehin abprallen und stellt fest,
die israelische Armee, die die moralischste Armee der Welt ist, kämpft diesen Krieg entsprechend dem internationalen Recht.
Ein großer Teil der deutschen Gesellschaft sieht das anders, zeigt gerade erst der ARD-Deutschland-Trend. Der Unmut wächst. Doch die Bundesregierung verschärft den Druck auf die israelische Regierung derzeit nicht.
Über den Besuch des israelischen Außenministers in Berlin berichtete Markus Sambale. Gleich geht's weiter mit Berichten aus Berlin und Brandenburg. Zuvor aber übergebe ich an Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die Handballer der Füchse Berlin sind auf dem Weg zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Noch 2 Siege fehlen ihnen zum ersten deutschen Meistertitel. Und heute Abend um 19 Uhr war Spielbeginn im Heimspiel gegen Gummersbach. Wollen die Berliner den ersten Schritt gehen? Und das unter den Augen von RBB 24 Sportreporter Jens Christian Gussmann in der Max-Schmeling-Halle. Jens Christian, wie sind denn die Füchse gestartet?
Ja, so ein bisschen zurückhalten, würde ich mal sagen. Wir haben die 11. Spielminute, Spielstand, knappe Führung für die Gastgeber, grüne Trikots, wie immer den Heimspielen 5:4, aber die Gäste in Weiß finden jetzt ihren Kreisläufer, der ist völlig frei am 6 Meter und hat dann wenig Probleme, den Ball an Milos Savljev im 5. Tor vorbeizubringen. Also, Ausgleich 5:5. Das ist nichts, was den Füchse Anhänger nervös oder unruhig machen müsste, denn das hat man in dieser Saison schon ganz häufig gesehen. Die Mannschaften, die die Füchse da immer wieder herausfordern, die sind in der Lage, 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten mitzuhalten, auf gleichem Niveau zu agieren. Aber dieses Niveau, was die Füchse haben, über 60 Minuten lang, da wirklich Kontra geben zu können, das fällt ihnen ganz, ganz schwer. Und zwischendrin gibt es immer wieder eine Phase, da ziehen die Füchse mit ihrem irren Tempo einfach so an, dass keine Mannschaft der Handball-Bundesliga dagegen halten kann. Auf diesen Moment warten wir bisher noch in der Max-Schmeling-Halle. Noch ist es eine ausgeglichene Partie. 5:5 der Spielstand. Und jetzt ist das Spiel der Füchse im Angriff auch wieder weitergegangen. Da musste eben ein bisschen was geklärt werden. Da war irgendwas an einer Ausrüstung nicht ganz okay. Und das machen die Füchse erstmal relativ langsam und gleich wird es die Beschleunigungsphase geben. Gleich machen sie mehr Tempo. Jetzt ist Andersson da und dann ist auch gleich das Tor aus dem Rückraum da. Das heißt, jetzt wieder knappe Führung für die Gastgeber und für Lasse Andersson, den dänischen Olympiasieger in Reihen der Füchse. Er ist ja einer von zwei, schon das dritte Tor. Gleich aber Ausgleich wieder für die Gäste, für die Gummersbacher. Da ist ihre Nummer 15, Miro Schluchow, übrigens ein Ex-Fuchs, der ist ja auch gebildet worden in Berlin. Der hat es auch mittlerweile bis in die deutsche Nationalmannschaft geschafft. Der ist durchgebrochen und rechts oben versenkt er den Ball und ist relativ dicht an Milos Savljev im Tor dran und hat den dann im Anschluss an den Abschluss auch noch ein bisschen berührt. Fand Milo nicht so super. Ausgleich, 6:6 steht es, wir haben die 12. Spielminute.
Jens Christian Gussmann live aus der Max-Schmeling-Halle und zumindest einen Bundesligatitel haben die Handballer der Füchse schon sicher. Jaron Siewert ist von seinen Amtskollegen und den Geschäftsführern der Handball-Bundesliga-Clubs zum Trainer der Saison gewählt worden. Der 31-Jährige folgt damit auf Bennett Wiegert vom SC Magdeburg. Wir schauen zum Tennis. Die Halbfinals der Frauen und die Weltranglisten-Erster Rina Sabalenka aus Belarus hat bei den French Open erstmals das Endspiel erreicht. Sabalenka gewann in Paris ihr Halbfinale gegen Titelverteidigerin Iga Świątek aus Polen in 3 Sätzen. Und Sabalenka trifft dann im Finale am Samstag auf die Weltranglisten-Zweite Coco Gauff aus den USA. Im zweiten Halbfinale gewann Gauff gegen die französische Wildcard-Spielerin Louise Boisson glatt in 2 Sätzen. Und noch eine Meldung vom Prozess um Manuel Gräfe, denn die Berufungsverhandlung um eine Schadensersatzforderung von Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe gegen den Deutschen Fußballbund geht in die Verlängerung. Die mündliche Verhandlung wird wieder eröffnet, teilte der Vorsitzende Richter bei der ursprünglich geplanten Urteilsverkündung heute mit. Die wird durch den überraschenden Beschluss des Oberlandesgerichts Frankfurt auf unbestimmte Zeit verschoben. Gräfe, der nicht zu dem Termin erschienen war, hatte seine Bundesliga-Karriere im Sommer 2021 wegen der beim DFB damals gängigen Altersbeschränkung von 47 Jahren beenden müssen. Der Sport mit Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Ausgerechnet bei den Schulen will die Brandenburger Landesregierung im Haushalt kürzen. Dabei hatte sie die doch zur Priorität erklärt. Besonders empören Eltern und Lehrkräfte die Pläne für den Förderunterricht. Noch ist der Landeshaushalt nicht beschlossen, deshalb sind die Pläne heute nochmal im Bildungsausschuss auf den Tisch gekommen. RBB-Landespolitikreporterin Amelie Ernst berichtet.
Die Stundentafel und der reguläre Unterricht hätten oberste Priorität. Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg versucht so der Kritik an den Kürzungsplänen entgegenzutreten. Denn damit dieser reguläre Unterricht gewährleistet werden könne, müssten Lehrkräfte eine Stunde pro Woche mehr vor der Klasse stehen. Und mit Blick auf den Unterrichtsausfall stehe Brandenburg immer noch vergleichsweise gut da.
Es werden ungefähr 13,5 Millionen Unterrichtsstunden in Brandenburg im Schuljahr erteilt. Davon sind ersatzlos ausgefallen 151.000. Das sind 2,23%.
Unterstützung bekommt der Minister von Katja Poschmann. ebenfalls SPD.
2,23%. Ich habe mir Sachsen angeguckt, da haben wir 5,2%. Oder NRW hatte 4,5%, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also insofern finde ich, sollte man das schon auch mal sich ins Gewicht legen und überlegen, wie man das einordnen soll.
Doch auch wenn der Unterrichtsausfall in anderen Bundesländern drastischer sei, es könne nicht sein, dass die Landesregierung ernsthaft plane, 345 Stellen für Lehrkräfte zu streichen, sagt CDU-Bildungsexpertin Christi Augustin.
Ist das der richtige Weg, die Lehrerstellen zu kürzen, wenn wir sehen, dass der Unterricht ausfällt und zu sagen, es war schon immer so und wir haben aber dieses und jenes in anderen Bereichen gemacht? Und da sage ich nein. Und meine Sorge ist, wenn ich sehe, dass wir 345 Planstellen bei den Lehrkräften weniger haben, gemessen an den Schülerzahlen bräuchten wir aber eigentlich 800 Vollzeiteinheiten mindestens, dann schafft ja selbst die Lehrerwochenstunde mehr, das nicht auszugleichen.
Die zusätzliche Lehrerwochenstunde muss zurückgenommen werden, fordert auch AfD-Politiker Dennis Holoch. Außerdem liege der Unterrichtsausfall in bestimmten Brandenburger Regionen deutlich über 2%.
Ich würde wirklich auch nochmal an die Koalitionsfraktion appellieren. Sie sind ja Teil des Haushaltsgesetzgebers. Sie haben die Möglichkeit, diese Zusatzstunde noch einmal zu korrigieren. Und damit, glaube ich, auch den Protesten den Wind aus den Segeln zu nehmen, vor allem den berechtigten Protesten.
Bei möglichen Kürzungen für Unterstützungslehrkräfte gibt die Landesregierung zumindest teilweise Entwarnung. Dort seien wegen eines Eingabefehlers falsche Zahlen an die Schulen weitergegeben worden. Diese würden nun korrigiert. Schulen, die viele Kinder mit Förderbedarf betreuten, könnten auch weiterhin zusätzliche Lehrkräfte einstellen. Falk Peschel vom BSW wehrt sich gegen den Vorwurf, dass für die Koalition die Bildung keine Priorität habe.
Man muss ja fairerweise sagen, dass der Haushalt des MBJS um 12% wächst im Verhältnis zum Jahr 2024. Dass das nicht reicht, was die Lehrerstellen betrifft, natürlich kann man sich da mehr wünschen, um auch noch das zu kompensieren, was wir in Anbetracht der aktuellen Haushaltslage eben momentan nicht kompensieren können.
In 2 Wochen sollen die Haushaltsberatungen abgeschlossen sein. Bis dahin könnten Landesregierung und Landtag auch bei der Finanzierung der Schulen noch nachsteuern.
Aus dem Bildungsausschuss des Brandenburger Landtags informierte Amelie Ernst. Und wir bleiben noch bei Schulen, kommen zu einer Berliner Schule, an der ein homosexueller Lehrer Diskriminierung beklagt hatte. Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch hat einige der Mobbing-Vorwürfe des Lehrers gegen die Karl-Bolle-Grundschule zurückgewiesen. RBB24-Reporter Sebastian Schöbel berichtet, in dem Fall seien wohl deutliche Diskrepanzen aufgefallen.
Demnach seien die Vorwürfe, die der Lehrer in den Medien geäußert hat, andere als die, die er Schulleitung, Schulaufsicht und Bildungsverwaltung gegenüber gemeldet habe. Günther Wünsch rief die Abgeordneten auf, Akteneinsicht zu nehmen, um sich selbst ein Bild zu machen. Die öffentliche Debatte habe die Bolle-Grundschule nämlich zu Unrecht in ein schlechtes Licht gerückt.
Wozu Kenntnis des gesamten Sachverhaltes meines Erachtens jedenfalls keinen Anlass bietet, sind Verallgemeinerungen und Diffamierungen der Schulgemeinschaft, die im Ergebnis zu einer öffentlichen Stigmatisierung der gesamten Karl-Bolle-Grundschule geführt haben.
Der Lehrer hatte gegenüber der Süddeutschen Zeitung erzählt, er sei von Schülern aus muslimischen Familien monatelang homophob beschimpft, beleidigt und gemobbt worden, ohne dass ihm geholfen worden sei. Günther Wünsch wiederum erklärte nun, die Beschwerden des Mannes seien von den entsprechenden Stellen stets geprüft und auch beantwortet worden. Man könne darüber sprechen, so die Senatoren, ob die verschiedenen Anlaufstellen für solche Fälle besser aufeinander abgestimmt werden müssen. Die Schulleitung nahm Günther Wünsch explizit in Schutz. Die öffentlich scharf kritisierte Direktorin habe seit 2021 die Bolle-Grundschule stabilisiert und zahlreiche Verbesserungen eingeführt. Unter anderem gäbe es einen Beauftragten für spezifische Konflikte mit muslimischem Religionshintergrund.
RBB-Landespolitik-Reporter Sebastian Schöbel. Bahnfahrgäste in Berlin und Brandenburg brauchen in den kommenden Wochen starke Nerven. Besonders wenn das Stichwort fällt, das viele Pendler am meisten fürchten, Schienenersatzverkehr mit Bussen. Über diverse Streckensperrungen hat RBB24-Reporter Felix Leitmeier informiert. Welche Sperrungen sind denn am gravierendsten?
Unter anderem fällt die RE1 aus. Das wird täglich Zehntausende Pendler betreffen. Sie ist nämlich eine der wichtigsten Regionalstrecken überhaupt, verbindet Magdeburg, Brandenburg, Potsdam, Berlin, Frankfurt-Oder und Cottbus.
Wann geht das los?
Ja, die RE1-Strecke ist in Etappen betroffen. Ab diesem Freitagabend um 7:45 ist der Abschnitt zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam dicht. Nachts fällt der Zug dann sogar bis zur Berliner Friedrichstraße aus und das bleibt so bis zum 23. Juni. Dann geht's direkt weiter. Am gleichen Tag ist dann der Abschnitt Großkreuz bis Brandenburg Hauptbahnhof betroffen. Zwischen Potsdam und Großkreuz fährt dann nur noch stündlich ein Zug pro Richtung.
Müssen Pendler da zu Fuß gehen oder was können sie tun?
Ja, erstmal sagt die Ostdeutsche Eisenbahn ODEC, mehr Zeit einplanen und vor der Fahrt über Fahrplanänderungen oder Alternativrouten schlau machen. Immer wieder klappt es auch, sich über private Mitfahrdienste im Netz zu vernetzen. Und vor allem fahren Ersatzbusse. Die brauchen nur bekanntlich länger und sind dann ziemlich schnell voll.
Und diese Busse, sind die für alle geeignet?
Ja, nein, leider könnten sie für viele zum Problem werden, denn Fahrräder, Kinderwägen, Rollstühle und so weiter mitnehmen, das geht dann nur sehr eingeschränkt. Und das betrifft alle, die täglich mit dem Rad zur Arbeit fahren oder auf Barrierefreiheit angewiesen sind. Und gerade jetzt zu Pfingsten könnte das auch für viele Ausflügler ein Thema werden. Da wollen ja viele mit dem Rad aus Berlin ins Umland und sie alle müssen also genau schauen, auf welche Verkehrsmittel sie ausweichen können und mehr Zeit mitbringen.
So viel also zu den Lösungen für die Sperrung der RE1. Aber warum ist die überhaupt gesperrt?
Ein Tochterunternehmen der Bahn erneuert auf der Strecke Gleise und es gibt Arbeiten an der Leit- und Sicherheitstechnik.
Neben dieser RE1 gibt es noch eine Menge anderer, kleinerer und größerer Bahnbaustellen in Brandenburg. Welche davon sind besonders wichtig?
Also eine Baustelle könnte viele betreffen, die in den Urlaub fliegen wollen. Denn ab Freitagabend soll es fast 3 Wochen lang Einschränkungen auf der RE8 geben. Der Strecke, die vom Berlin Hauptbahnhof Zoo in Richtung Flughafen BER fährt. Und auch der Flughafenexpress FEX fährt in den nächsten Tagen abends und nachts unregelmäßig. Und dann gibt's zu allem Übel auch noch Arbeiten an den Hochleitungen. Das könnte in den kommenden 4 Wochen immer wieder Probleme auf verschiedenen Linien bringen. Darunter ist dann die RE2 von Nauen bis Cottbus, RE7 zwischen Berlin und Dessau-Roßlau und Co. Also viele Linien sind da betroffen.
Jede Menge Probleme also im Regionalverkehr. Wie sieht's mit dem Fernverkehr aus?
Ja, auch der ist von den Oberleitungsarbeiten und anderen Sanierungen betroffen. Von morgen an halten keine Fernzüge am Berliner Bahnhof Zoo und dem Ostbahnhof.
RBB24-Reporter Felix Leitmeier. Ausführliche Informationen zu all diesen Bahnbaustellen können Sie nachlesen online auf rbb24.de. Während der Corona-Pandemie 2020 errichtete Berlin an mehreren Stellen provisorische Radwege. Einen solchen Pop-up-Radweg gab es etwa an der Kantstraße in Charlottenburg. Doch über den wird seitdem gestritten. Jetzt hat die Verkehrsverwaltung angeordnet, dass die Fahrspuren dort neu aufgeteilt werden. RBB24-Reporterin Annette Mirsch hat das Problem erkundet.
Kantstraße, Nähe Kreuzung Wilmersdorfer. 3 Spuren in beide Richtungen gibt es hier. Am Bürgersteig der breite Radweg, dann kommt die Parkspur und außen eine Fahrspur für alle Autos, Lkw und Busse. Das behindert Rettungskräfte massiv, bestätigt Peter Bauer, der an der Kantstraße ein Bilder- und Rahmengeschäft betreibt.
Wir haben es gegenüber gehabt, da kam ein Löschfahrzeug, blieb stehen. Danach standen dann 7, 8 PKWs und die weiteren Rettungsfahrzeuge und Löschfahrzeuge sind nicht mehr an die Einsatzstelle rangekommen, weil sie ja zugestellt waren mit dem plötzlich haltenden Löschfahrzeug. Und sobald hier ein Fahrzeug quer steht, sei es die BSR oder Berlin Recycling oder Alba, ist hier dicker Stau angesagt und auch da kommen keine Rettungskräfte mehr durch.
Nun sollen die Spuren neu geordnet werden. Am Bürgersteig wird geparkt, dann kommt eine gemeinsame Spur für Busse und Radfahrer und außen dann die Autospur. Damit wären 2 Spuren nebeneinander befahrbar. So hat es die Senatsverkehrsverwaltung jetzt angeordnet. Ob das nun besser ist? Die Anlieger sind sich nicht einig, selbst Radfahrer wie diese beiden.
Also da ich ja selbst Anwohner bin und das seit Jahren benutze, mich sicher fühle, das ist das A und O, und auch irgendwie die Radspur breit genug ist, also ich würde das wirklich so lassen.
Das hätten die sich vorher überlegen sollen, bevor sie so viel Geld da reingebuttert haben, ne? Also dass die irgendwie nur Scheiße bauen die ganze Zeit, die das planen, ne? Und das dann irgendwie nicht im Griff haben, das ist eigentlich das Problem, ne? Ich schaue ganz anderen Sachen besorgt entgegen in dieser Stadt. Radwege ist, glaube ich, das kleinste Problem.
Die Senatsverkehrsverwaltung gibt dem Bezirk nun 14 Tage, um sich zur Neuordnung der Spuren zu äußern. Der Vorschlag des Bezirksamtes, den begrünten Mittelstreifen der Kantstraße so umzubauen, dass Einsatzfahrzeuge dann dort stehen könnten, der sei zu teuer, sagt die Senatsverwaltung. Gleichzeitig sei entscheidend, dass durch den Abriss der A100 und der Westendbrücke durch die Kantstraße nun viel mehr motorisierter Verkehr durchfließen muss.
Also erst Pop-up und jetzt plopp weg. Annette Mirsch über die Radspur an der Berliner Kantstraße. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Nachzuhören wie immer in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
In weiten Teilen Berlins hat sich die Lage entspannt. Schwerpunktmäßig ist es aber noch recht voll. Große Probleme macht zum Beispiel weiterhin die A113. Nach einem LKW-Unfall ist der Abschnitt zwischen Adlershof und Schönefeld Nord in beiden Richtungen gesperrt. Rundherum zahlreiche Staus auf den Umfahrungen. Um einer Überlastung des Britzer Tunnels auf der A100 vorzubeugen, ist dieser zurzeit gesperrt. Deshalb Stau ab Almoinenstraße. Staus auch noch in Kreuzberg. Wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende gibt es umfangreiche Sperrungen rund um den Blücherplatz. Gesundbrunnen, der Kreuzungsbereich Soldiner und Drontheimer Straße ist nach einem Unfall gesperrt. In Reinickendorf ist die Provinzstraße wegen Bergungsarbeiten in Höhe Drontheimer Straße komplett gesperrt. Bei der S-Bahn ab 22 Uhr Schienenersatzverkehr, bei der S2 zwischen Blankenfelde und Marlow, bei der S7 zwischen Zoologischem Garten und Grunewald und bei der S9 zwischen Zoo und Olympiastadion.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
19.30 Uhr mit Anke Arndt. Bundeskanzler Merz hat US-Präsident Trump eine enge Zusammenarbeit angeboten. Deutschland verdanke den Amerikanern viel. Das werde man nie vergessen, sagte Merz bei einem Treffen im Weißen Haus. Trump gratulierte Merz zur gewonnenen Bundestagswahl und lobte, dass Deutschland seine Verteidigungsausgaben erhöht. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sagte Trump, man sei sich einig, dass das Blutvergießen ein Ende finden müsse. Man sei unglücklich darüber, dass sich das aktuell nicht abzeichne. Dabei schloss Trump auch weitere Sanktionen gegen Russland nicht aus. Merz bezeichnete Trump als Schlüsselfigur, um den Krieg zu beenden. Als Gastgeschenk überreichte Merz eine Faksimile der Geburtsurkunde von Trumps Großvater aus Deutschland. Berlins Justizsenatorin Badenberg hat sich schützend vor drei Richterinnen und Richter gestellt, die seit einer Asylentscheidung bedroht werden. Badenberg sagte dem RBB, sachliche Kritik an einzelnen Urteilen gehöre zum demokratischen Diskurs. Gewalt, Drohungen oder Einschüchterungen seien aber nicht hinnehmbar. Sabine Müller, RBB 24 Landespolitik.
Laut Richterbund werden die drei Verwaltungsrichterinnen und Richter persönlich angegriffen und bedroht, seitdem sie Zurückweisungen an der deutschen Grenze für rechtswidrig erklärt hatten. Philipp Badenberg wirbt für Vertrauen in die Justiz. Jede Gerichtsentscheidung werde sorgfältig geprüft.
Die NATO hat ihr größtes Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten beschlossen. Die Entscheidung fiel beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Demnach soll vor allem in die Luftverteidigung und weitreichende Waffensysteme investiert werden. Verteidigungsminister Pistorius sagte, für die neuen NATO-Ziele brauche die Bundeswehr bis zu 60.000 zusätzliche Soldaten. Fluggäste sollen nach dem Willen der EU-Staaten künftig erst nach 4 Stunden Verspätung entschädigt werden. Eine Mehrheit der EU-Verkehrsminister hat sich bei einem Treffen in Luxemburg für diese neue Regel ausgesprochen. Das Europaparlament kann aber noch Änderungen daran vornehmen. Bisher haben Passagiere Anspruch auf Entschädigung, wenn ihr Flug mehr als 3 Stunden zu spät ist. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins noch einmal gesenkt auf 2,0%. Damit wird es für Firmen tendenziell billiger, sich für Investitionen Geld zu leihen. Das kann die Konjunktur ankurbeln. Sparer müssen dagegen mit niedrigeren Tages- und Festgeldzinsen rechnen. Es ist die 7. Leitzinssenkung in Folge und die 8. seit Mitte vergangenen Jahres. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nachts meist trocken, gegen Morgen im Westen örtlich Regen, Tiefstwerte 15 bis 12 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau, Eiskeller 20 Grad. In Fürstenberg-Havel 17 Grad, in Cottbus 24. Morgen bedeckt mit leichtem Regen, später neben Schauern gelegentliche Auflockerungen 21 bis 24 Grad. Am Sonnabend wenig Änderung, Pfingstsonntag weiter wechselhaft. Die Zeit 19.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Podcast.
In der Kaserne füllt er seine Magazine mit Munition, mit seinem halbautomatischen Selbstladegewehr MR-308 von Heckler & Koch. Mit einer Pistole und rund 200 Schuss Munition macht er sich dann mitten in der Nacht auf den Weg zu seinem ersten Ziel. Seine sogenannten Primärziele, die er unbedingt töten wollte, das waren Nils und das war die beste Freundin seiner Frau, Stefanie. Stefanie ist wach geworden von all dem Lärm und fast reflexartig rennt sie von ihrem eigenen Schlafzimmer in das Kinderzimmer ihrer dreijährigen Tochter. Und sie nimmt dann ihre dreijährige Tochter Ronja schützend vor sich auf den Arm und sitzt auf dem Bett des Kinderzimmers. Und in dem Moment kommt Florian dann in dieses Kinderzimmer. Er sieht Stefanie und er eröffnet dann sofort das Feuer auf sie. Und sie wird dann getötet mit rund 14 Schuss, die sie und ihre Tochter Ronja treffen.
Das, was der Soldat Florian G. da im März 2024 getan hat, lässt bis heute viele ratlos zurück. Obwohl der Gerichtsprozess Florians Schuld klärt und seine Motive beleuchtet, sagen die Anwälte, die am Prozess beteiligt sind, diese Tat hätte nicht verhindert werden können. In unserer ersten Folge zu dem Fall hat uns NDR-Investigativjournalistin Lea Struckmeier erzählt, was in der Mordnacht genau passiert ist. Heute geht es darum, was im Gerichtssaal passiert ist. Hallo Lea.
Hallo Viktoria.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann.
Es ist Anfang des Jahres 25, also der Mordprozess läuft seit einigen Monaten. Und jetzt will das Gericht verstehen, was war jetzt eigentlich in der Ehe los von Florian G. und seiner Frau Juliane. Und bei diesen Prozesstagen, als es dann also um die Beziehung der beiden ging und auch um die Freundschaft von Juliane und ihrer besten Freundin, da ist dann schon was ziemlich Bemerkenswertes passiert. Auf einmal ging es dann darum, was eigentlich seine Frau, Juliane, falsch gemacht hat. Es wurden dort sehr, sehr viele WhatsApp-Nachrichten verlesen und auf einmal wirkten diese Prozesstage so ein bisschen wie eine Aneinanderreihung von Verfehlungen, die sich Juliane, seine Frau, geleistet hat. Stundenlang wurden dort WhatsApp-Nachrichten verlesen, die Juliane und er sich geschrieben hat, die Juliane sich mit ihrer besten Freundin geschrieben hat. Also sehr, sehr private Nachrichten, von denen keiner von all denen jemals gedacht hätte, dass sie öffentlich verlesen werden.
Als die Tat passiert, also als Florian G. die vier Menschen tötet, da ist klar, dass sich Juliane S. von ihm trennen will. In Folge 1 haben wir ja über diese Phase ein bisschen gesprochen. Jetzt wird das vor Gericht noch einmal zum Thema. Worum geht's in diesen privaten Messenger-Nachrichten, die da beim Prozess ausgebreitet werden?
Also es ging zum Beispiel darum, dass sie ja ihren Mann betrogen hat mit Nils. Es ging sehr viel um ihr Verhalten. Dann gab es da zum Beispiel eine Babyparty und die wurde für sie organisiert oder die hat sie mitorganisiert. Und sie hat zu dieser Babyparty Nils, ihren neuen Freund, eingeladen, aber eben nicht ihren Ehemann Florian, den Vater dieses Kindes. Das wurde wirklich sehr intensiv thematisiert. Dann wurden Nachrichten verlesen von ihrer besten Freundin, wo die ja auch sehr ungut über Florian gesprochen hat. Dazu kam noch, Julianes Schwester und ihre Mutter haben dann ausgesagt als Zeugen vor Gericht. Und auch die hatten in ihren Aussagen ja relativ viel Verständnis bis zum Zeitpunkt der Tat für Florian G. Also es wurde immer wieder deutlich, bis zum Zeitpunkt der Tat hat er sich eigentlich vorbildlich verhalten, so wurde das gesagt von Zeugen vor Gericht. Und ihre Schwester und ihre Mutter haben zum Beispiel auch eine Besuchserlaubnis im Gefängnis beantragt, weil sie ihn sehen wollten. Das waren so Momente, da haben wir auch im Gerichtssaal gemerkt, wenn wir so Gespräche mitbekommen haben zwischen anderen Reportern, die dort waren, zwischen anderen Beobachtern, einfach der Öffentlichkeit, Bekannten, die dann dort den Prozess verfolgt haben, auch im Gerichtssaal. Da ist schon die Stimmung ein bisschen gekippt und einige haben dann sogar gesagt, dass auch Juliane eigentlich auf der Anklagebank sitzen müsste. Und das fand ich schon ziemlich, ziemlich krass.
Also eigentlich geht es doch darum, den Tathergang zu klären
und auch eine Schuldfrage vor Gericht. Aber warum ist es da eigentlich so wichtig, was Juliane und ihre Freundin per WhatsApp besprechen bezüglich dieser Trennung?
Das haben wir uns auch immer wieder gefragt, warum wir uns stundenlang hier WhatsApp-Nachrichten anhören, in denen auch so ganz banale Dinge besprochen wurden teilweise. Also das Gericht hat gesagt, dass sie schon auch rausfinden müssen, wie es zu der Tat kommen konnte. Also nicht nur, was ist tatsächlich passiert, wie ist diese Tat abgelaufen, sondern wie konnte es dazu kommen? Was hat das ausgelöst? Also da geht es ja zum Beispiel auch darum, dass die sogenannten Mordmerkmale müssen geklärt werden. Also war das eine Tat, die aus langer Hand geplant wurde? War das eine Tat, die im Affekt geschehen ist? War das eine Tat, jetzt hypothetisch, ist Florian G. so lange gedemütigt worden, dass er nicht anders konnte, jetzt so ins Blaue gesprochen, ne? Also das sind halt so Fragen, die das Gericht versucht zu klären. Und deshalb sind die da auch so tief in die Beziehung und in die Eheprobleme und auch in diese WhatsApp-Nachrichten dann teilweise eingetaucht. Der Richter hat das, als er sein Urteil am Ende verkündet hat, auch nochmal deutlich gemacht. Es ging nicht darum, Juliane irgendwie da durch den Schmutz zu ziehen oder einfach nur intimste Details ans Licht zu bringen, einfach unangenehme Fragen zu stellen oder die Neugierde zu befriedigen, sondern es ging einfach wirklich darum zu verstehen, was Florian G. dazu getrieben hat.
Gleichzeitig gibt es Sympathien für den Angeklagten, für Florian G. Woher kommt dieser Eindruck?
Also was wir immer wieder gehört haben von Menschen, die den Prozess beobachtet haben, auch was wir in Zeitungsartikeln gelesen haben, war sehr viel Verständnis. Also wenn wir uns zum Beispiel Kommentare unter Zeitungsartikeln, die sich mit dem Fall beschäftigt haben, gelesen haben, dann haben diese Kommentare zum Beispiel sowas gesagt wie, ja, bei so einer Frau wäre ich auch zum Mörder geworden oder, ah, das kann ich verstehen und der arme Typ. Also er hat sehr viel Sympathie da wegbekommen. Mhm. Und er selber hat sich durchaus als Opfer gesehen. Ja, auf jeden Fall.
Florian G. hatte ja kurz nach seiner Tat so eine Art Bekennerschreiben verfasst, hast du erzählt. Darin hat er ja mehr oder weniger die anderen direkt verantwortlich gemacht für seine Tat. Ist er dabei geblieben?
Also Florian G. hat sich ganz am Ende des Prozesses, an einem der letzten Prozesstage, hat er sich selber ausführlich zu den Taten geäußert. Es wurde erstmal von seiner Verteidigerin eine sehr lange Erklärung, ein Geständnis verlesen. Und dann hat er das selber noch ausgeführt, hat er zum Beispiel gesagt, die wollten meine Zukunft ruinieren. Also er hat sich da so ein bisschen als Opfer eines Komplotts eigentlich oder einer Verschwörung gesehen. Alle haben es auf ihn abgesehen und dann konnte er nicht anders. Das war so seine Perspektive. Und das war schon außergewöhnlich, dass es einen Täter gibt, einen Mörder gibt, der wirklich fast eine Stunde lang vor Gericht ganz ausführlich auf alle Fragen, die noch offen sind, antwortet. Egal, wer die Frage gestellt hat, ob nun Richter oder Nebenklage oder Staatsanwaltschaft. Also das wirkte auf uns extrem sachlich, extrem kühl. Es schien auch so, als ob er ziemlich nervös war. Er hat wahnsinnig schnell geredet. Man konnte ihm wirklich kaum folgen. Also man musste sich wirklich ein paar Minuten darauf einlassen, auf dieses irrsinnig schnelle Sprechtempo. Und die Sachen, die er dann dort aber gesagt hat, war eine ganz, ganz sachliche Beschreibung seines, so hat er es selber beschrieben, Einsatzes, in dem er sich da gesehen hat.
Also er hat weiterhin das Wort Einsatz benutzt, genau. Ja? Also das Wort für einen Bundeswehreinsatz, was ja einfach ein total unpassender, schräger Vergleich ist für Morde und Racheaktionen an Zivilpersonen.
Ja, er hat nochmal ganz deutlich gesagt, das war für mich wie ein Bundeswehreinsatz. Ich habe mich vorbereitet, wie ich mich immer vorbereite. Ich habe mich gefühlt, wie ich mich immer gefühlt habe. Und er hat dann diese prägnanten drei Wörter gesagt, rein, suchen, vernichten. So hat er die Morde beschrieben.
Also, wir hören im Gerichtssaal, wie systematisch Florian G. vorgegangen ist. Wir bekommen Einblick in die Gedankenwelt eines Täters, eines Soldaten, der vor kurzem noch in einer Überprüfung als tauglich bezeichnet worden ist, der hier aber diese Fähigkeiten missbraucht und mordet. Wieso bekommt er jetzt dafür diese Empathie?
Ja, also wir haben uns versucht, das so zu erklären, dass für viele, glaube ich, diese Tat so unfassbar und so unbegreiflich eigentlich war, dass sie versucht haben, noch irgendwo anders Schuldige zu finden. Also, dass einige versucht haben, sich diese Tat irgendwie begreifbar zu machen und da einfach noch andere Schuldige zu sehen, weil dass ein Mann einfach irgendwann einfach so sich zu einem mehrfachen Mord entschließt, das kann man nicht nachvollziehen. Und ich glaube, da haben viele dann die Frau als Feindbild irgendwie gesehen. Und ich glaube, das hat dann auch gepasst. Und sie hat selber vor Gericht auch nicht ausgesagt. Sie hat ihre Aussage verweigert und konnte sich natürlich dementsprechend die ganze Zeit auch nicht rechtfertigen oder ihre Sicht der Dinge darstellen. Und ich glaube, einige haben vergessen, dass sie ja auch ein Opfer einfach dieser Taten ist und dass sie sehr, sehr viel verloren hat dadurch. Und das ist aus meiner Sicht völlig unverständlich, wie man sie als Mittäterin oder als Mitschuldige in irgendeiner Art und Weise darstellen kann, wenn diese Tat, um die es ja geht, sowas von unproportional, also sowas von nicht in Relation steht zu dem, was sie vielleicht getan hat. Ja, sie hat ihren Mann betrogen, ja, in der Trennung läuft vielleicht nicht alles dann ganz fair am Ende ab. Aber also welche Trennung verläuft völlig unproblematisch, ganz ohne Konflikte, ohne Streit? Das ist natürlich alles keine Erklärung oder Rechtfertigung für einen mehrfachen Mord.
Schauen wir nochmal auf die Frage, hätten diese Taten wirklich nicht verhindert werden können? Nochmal kurz zurück. In der ersten Folge hatten wir gehört, dass die Polizei eine sogenannte Gefährderansprache bei dem späteren Täter Florian durchgeführt hat. Florian versichert, dass er keine Gefahr mehr ist und nur wenige Tage danach ist er dann zum Mörder geworden. Ist da vielleicht was schiefgelaufen? Das war ja eigentlich genau dafür gedacht, eine Gefahr zu bannen. Ist das vielleicht einer der Gründe oder eine Stelle, an der etwas hätte verhindert werden können?
Ja, die Gefährderansprache hat ja am Ende genau das eigentlich ausgelöst, was sie verhindern sollte, nämlich eine Straftat, eine Eskalation. Und die Ermittler der Mordkommission sind am Ende ihres Abschlussberichtes, kommen die eben zum Schluss, dass die Gefährderansprache sozusagen der letzte Auslöser für Florian G. war und dass er danach eben, hat er angefangen, die Tat zu planen und danach ist es zum Mord gekommen. Auch wir haben die ganze Zeit gehört von Anwälten, von Verteidigung, diese Tat hätte man nicht verhindern können. Der Florian G. war so entschlossen, das zu tun, das hätte man nicht verhindern können. Und wir haben uns dann aber die Gefährderansprache genauer angeguckt, weil wir uns gefragt haben, stimmt das so? Also das fängt an, in dem Moment, als Nils und Juliane bei der Polizei sitzen und Florian anzeigen wegen Bedrohung. Der Beamte, der die Anzeige aufgenommen hat, der nimmt das ja erstmal ziemlich ernst. Und der macht daraufhin was. Er kontrolliert das Waffenregister. Das heißt, in dem Moment sieht er dann auch, Florian G. ist Waffenbesitzer und hat mehrere Waffen und er sieht diese Waffen dort aufgelistet. In diesem Moment müsste er jetzt eigentlich die zuständige Waffenbehörde darüber informieren, dass also ein Waffenbesitzer angezeigt wurde.
Wegen Bedrohung.
Genau, weil das so ein Fall wäre, wo natürlich die Zuverlässigkeit eines Waffenbesitzers doch schon stark gefährdet wäre, wenn ein Waffenbesitzer wegen Bedrohung angezeigt wird. Dieser Beamte hätte dann also die Waffenbehörde informieren sollen. Die Waffenbehörde hätte daraufhin zum Beispiel eine Prüfung bei ihm durchgeführt, wäre unangekündigt vorbeigekommen. Der Beamte informiert die Waffenbehörde aber nicht. Das ist sozusagen das erste Versäumnis, was passiert ist. Es ist noch was Zweites passiert. Also die Polizei hat das ja ernst genommen und schickt dann ja noch am gleichen Abend zwei junge Streifenbeamte los, die diese Gefährderansprache durchführen sollen. Diese beiden Beamten werden allerdings bei der Übergabe nicht darüber informiert, dass Florian G. tatsächlich Waffen zu Hause hat. Und sie waren auch nicht über die gesamte Situation informiert, was eigentlich im Vorfeld passiert ist. Also sie wussten nichts von dieser Situation im Wohnzimmer, als Florian G. zum Waffenschrank gegangen ist, wegen der sich ja eigentlich Nils und Juliane überhaupt so bedroht gefühlt haben. Das heißt, sie waren ja eigentlich nur halb informiert, sind die in diese Situation reingegangen. So, die haben im Prinzip ihr Gefährderansprachenprogramm abgefahren, so wie sie es immer abfahren.
Ihr habt in meinen Augen völlig versagt. Das hätten Leute überleben können, wenn ihr euren Job richtig gemacht hättet.
Das ist Andrea Otto, die Ex-Frau von Nils, einem der Opfer.
Weil wegen der Anzeige von Bedrohung plus Waffenbesitz, warum wurde da nichts gemacht? In dem Sinne, außer diese Ansprache. Man hätte die Waffen ja eventuell mit einbeziehen können, also wegnehmen können.
Was ist dran an diesem Vorwurf dieser Angehörigen? Gibt es dazu noch andere Einschätzungen?
Das ist ja für die eine Standardmaßnahme. Die haben vor Gericht gesagt, sowas machen wir fast täglich. Ja, allerdings, wie das Ganze abgelaufen ist, ist nach allen Erkenntnissen, die die Polizeiforschung und die Kriminologie hat, nicht die Art und Weise, wie Gefährderansprachen in solchen Situationen, in denen auch Beziehungsgewalt im Raum steht, das war nicht die Art und Weise, wie eine Gefährderansprache hätte ablaufen sollen.
Unter Kriminologen sagt man ganz gerne, der gefährlichste Mensch ist derjenige, der überhaupt nichts zu verlieren hat.
Wir haben dazu mit Michael Jasch gesprochen. Michael Jasch ist Strafrechtler und Kriminologe und lehrt an der Polizeihochschule Nordrhein-Westfalen. Und der hat auch ganz deutlich gesagt, das war ein Versäumnis, hier nicht die Waffenbehörde einzuschalten.
Ein naheliegender und korrekter Weg wäre gewesen, Bedrohungsvorfälle und Bedrohungsstrafanzeigen tatsächlich der Waffenbehörde zu melden. Und diese Behörde hätte dann die Aufgabe gehabt, die sogenannte waffenrechtliche Zuverlässigkeit einer Person dann zu prüfen.
Also Michael Jasch hat uns gesagt, dass solche Situationen, in der Gefährderansprachen bei Beziehungskonflikten durchgeführt werden, da hat man es bei den Beschuldigten immer mit einer Art Sprengsatz zu tun, weil das alles Situationen sind, die emotional extrem geladen sind. Dass es immer wieder zu Eskalation gekommen ist. Also dass diese Gefährderansprache gar nicht präventiv gewirkt hat, also eine Straftat verhindert hat, sondern dass am Ende genau das passiert, was ja auch in diesem Fall passiert ist, dass es nach der Gefährderansprache eigentlich erst zu einer Eskalation kommt. Und deshalb müssen die bei Gefährderansprachen in Beziehungskonflikten eigentlich ganz interdisziplinär reingehen. Mit Psychologen im besten Fall, mit Sozialarbeitern. Das muss nachgearbeitet werden. Da muss ein paar Tage später nochmal kontrolliert werden, ob das Ganze jetzt erfolgreich war, ob sich alles wieder beruhigt hat. Also eigentlich sind das Situationen, die ganz genau vorbereitet und nachbearbeitet werden müssen. Und das ist in diesem Fall nicht passiert. Und wir haben die Polizei natürlich dazu angefragt. Geantwortet hat uns dann gleich das Innenministerium Niedersachsen. Und das Innenministerium Niedersachsen hat tatsächlich in der Antwort auch gewisse Versäumnisse eingeräumt und hat zum Beispiel gesagt, dass jetzt überarbeitet wurde, wie so eine Gefährderansprache durchgeführt werden soll. Also die Kommunikation soll verbessert werden. Es muss jetzt immer sofort die Waffenbehörde informiert werden, wenn es zu solchen Sachverhalten mit Waffen kommt. Ja, also die haben in gewisser Weise eingeräumt, dass da vorher einiges nicht so optimal gelaufen ist.
Also hätte eine umsichtigere Gefährderansprache diese Tat dann vielleicht doch verhindern können?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil die Antwort natürlich immer spekulativ bleibt. Die Antwort ist sicherlich möglicherweise. Es ist der einzige Punkt eigentlich, an dem wir ansetzen können, wo man sagen kann, da hätte wirklich was anders laufen können. Das ist auch ein Punkt, aus dem man, glaube ich, lernen kann, aus dem auch die Polizei lernen kann in dem Moment. Gleichzeitig muss man vor allem den Beamten, die Gefährderansprache durchgeführt haben, auch durchaus die in Schutz nehmen und sagen, dass so eine Gefährderansprache ein unglaublich schwieriger Moment auch ist. Und niemand konnte im Vorfeld dieser Tat Florian G. in den Kopf gucken und ahnen, was passiert. Und dementsprechend konnten das auch nicht die Beamten. Vielleicht hätte das etwas verhindert. Vielleicht hätte es etwas verhindert, wenn die Waffenbehörde davon gewusst hätte. Vielleicht hätte es etwas verhindert, wenn ihm die Waffen weggenommen worden wären. Vielleicht hätte er dann zumindest 2 Menschen weniger getötet. Vielleicht aber auch nicht. Also selbst wenn die Polizei direkt seine Waffen beschlagnahmt hätte oder wenn dann nach einigen Tagen die Waffenbehörde seine Waffen beschlagnahmt hätte, hätte das die Tat verhindert. Also die Anwälte der Nebenklage, die sind zum Beispiel davon überzeugt, selbst wenn er seine Waffen nicht mehr gehabt hätte, dann hätte er das im Zweifelsfall mit bloßen Händen getan oder er hätte sich Waffen anderweitig irgendwie besorgt. Auch das werden wir am Ende nicht wissen können. Sicherlich hätte es bestimmt geholfen, wenn die Waffen nicht so einfach verfügbar gewesen wären. Ob das am Ende den Mord komplett verhindert hätte, ist fraglich.
Wie endet dieser Prozess?
Also der Prozess endet am 28. Februar. Florian G. wird an diesem Tag zu lebenslänglicher Haft verurteilt wegen Mordes an 3 Personen und wegen fahrlässiger Tötung an dem 3-jährigen Kind von Stefanie. Das Gericht stellt auch die besondere Schwere der Schuld fest. Und ja, das bedeutet, dass Florian G. Nicht vorzeitig entlassen werden kann. Und die Verteidigung, die ist dann inzwischen in Revision gegangen.
Jetzt hast du dich ja mehr als ein halbes Jahr mit diesem Prozess beschäftigt. Im Vorgespräch hast du erzählt, dass du mal 4 Tage am Stück Akten gelesen hast, die ganzen Prozesstage, eure Recherche zu der Gefährderansprache, besonders aber die langen Gespräche mit den Menschen, die den Opfern nahe standen. Was steht da für dich am Ende für eine Erkenntnis?
Also das Besondere an dieser Recherche und an diesem Prozess ist, dass am Ende eigentlich fast alle Fragen beantwortet sind. Also es ist wahnsinnig selten, dass man einen Mörder im Gericht sitzen hat und der antwortet am Ende fast 1 Stunde lang auf jede Frage eigentlich, die man hat. Und er hat uns so vieles erzählt, wie er es gemacht hat, warum er es gemacht hat, wie es in ihm aussah. Er hat so viele Fragen beantwortet und am Ende bleiben die wichtigsten Fragen aber trotzdem immer noch offen. Wieso hat er es getan? Wieso konnte das nicht verhindert werden? Und das sind Fragen, die am Ende einfach offen bleiben. Und damit müssen wir uns, glaube ich, abfinden und zufrieden geben, dass wir manche Fragen einfach nicht beantworten können.
Lea, vielen Dank dir.
Danke dir.
Lea Struckmeier hat gemeinsam mit ihrem Kollegen Hendrik Maaßen für das Format Panorama 3 eine halbstündige Doku zu diesem Fall gemacht. Der Mehrfachmord von Schesel. Wieso tötete Florian G.? Findet ihr in der ARD Mediathek und den Link dahin natürlich auch in unseren Shownotes. Autoren dieser Folge sind Stefan Beuting und Niklas Münch. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Christiane Gehäuser-Kamp, Christine Frei, Jonas Teichmann, Konrad Winkler, Jan Stahlmann und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns. Ciao.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Stadtverkehr Berlin. Große Probleme macht weiterhin die A113. Wegen eines Feuerwehreinsatzes nach einem LKW-Unfall ist der Abschnitt zwischen Adlershof und Schönefeld Nord in beiden Richtungen gesperrt. Da sich die Löscharbeiten schwierig gestalten und außerdem weitere Reparaturarbeiten anstehen, wird die Vollsperrung der A113 wahrscheinlich bis in die frühen Morgenstunden andauern. Auch der Britzer Tunnel auf der A100 bleibt voraussichtlich bis morgen früh in Richtung Dreieck Neukölln gesperrt. Kreuzberg, hier haben wir weiterhin Staus wegen umfangreicher Sperrungen für den Karneval der Kulturen am Pfingstwochenende rund um den Blücherplatz. Gesundbrunnen, der Kreuzungsbereich Soldiner-Drontheimer Straße, ist nach einem Unfall noch immer gesperrt. Und in Reinickendorf ist die Provinzstraße wegen Bergungsarbeiten in Höhe Drontheimer Straße komplett gesperrt.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzler Merz hat sich bei seinem Antrittsbesuch in Washington um eine Annäherung an Präsident Trump bemüht. Bei der Begegnung im Oval Office würdigte der US-Präsident Deutschlands höhere Verteidigungsausgaben. Merz bezeichnete Trump als Schlüsselfigur zur Beendigung des Ukraine-Krieges. Strittige Themen wie etwa die aggressive Zollpolitik der USA wurden bei dem Pressetermin weitgehend ausgeklammert.
Es ist ein Besuch in schwierigen Zeiten. In der Vergangenheit hatte Donald Trump Deutschland mehrfach kritisiert. Doch der Empfang des Bundeskanzlers durch den US-Präsidenten heute uneingeschränkt freundlich. Gefragt nach seinem Verhältnis zu den Deutschen, antwortet Trump: Wir lieben die Deutschen. Im Oval Office überreicht Merz dem US-Präsidenten eine Kopie der Geburtsurkunde von dessen Großvater Friedrich Trump. Geboren 1869 im pfälzischen Bad Dürkheim. Es wird einen Ehrenplatz bekommen. Sie lachen, Trump scherzt, die Atmosphäre scheint zu stimmen. Zentrales Thema des anschließenden Gesprächs dürfte der Krieg Russlands gegen die Ukraine gewesen sein. Das Ziel des Bundeskanzlers, den US-Präsidenten auf der Seite des Westens zu halten.
We are having June 6 tomorrow. This is D-Day.
Morgen ist der Jahrestag des D-Day, als die Amerikaner einst den Krieg in Europa beendeten.
And I think this is in your hand in specific, in ours.
Das war kein angenehmer Tag für Sie.
No, that was not a pleasant. Well, in the long run, Mr. President, this was the liberation.
Nun, es war die Befreiung meines Landes von der Nazi-Diktatur. Wir wissen, was wir Ihnen zu verdanken haben. Deshalb sage ich, Amerika ist nun erneut in einer sehr guten Position, auch diesen Krieg zu beenden.
To do something on this war and ending this war.
Trump legt sich nicht auf Sanktionen gegen Russland fest.